Sag mal, Alice, darf ich dich fragen, wie ist es bei dir? Du willst ganz froh sein, meine
ganz kurz bei euch allen entschuldigen. Wir haben wenig Zeit, nämlich genau noch eine Stunde. Und ein großes Thema. Ich hatte gesagt, dass ich euch Fragen stellen würde zu eurer Hausaufgabe, nämlich Text 40 der Bhagavad Gita. Einer hatte mich heute gefragt, um welchen Text es ging, und ich habe ihm unglücklicherweise gesagt, 341, stimmt nicht. Text 40 ist es. Macht aber nichts, dass man Text 41 gelesen hat. Es tut mir leid, ich konnte es nicht mehr so erinnern. Anyways, in Text 40 des dritten Kapitels wurde von einer Invasion gesprochen, nämlich wie Maya durch die verschiedenen, durch den Geist, die Intelligenz in unser Bewusstsein hineingeht. Und ich persönlich denke, ihr habt es alle gelesen und wir werden das jetzt nicht mehr behandeln. Wer es nicht gelesen hat, kann es ja noch nachlesen. Das Thema von heute oder überhaupt von unserem kleinen Seminar heißt Hürden überwinden im spirituellen Leben. Gestern haben wir von einer Hürde gesprochen, nämlich den Geist und die Gedanken. Ich darf gleich einige Seminarsteilnehmer, also die jetzt erst dazugekommen sind, herzlich begrüßen und möchte euch empfehlen, die gestrige Vorlesung zu hören. Da war viel Wichtiges drin, was man braucht einfach im spirituellen Leben.
Nicht, dass ihr...
Heute möchte ich sehr gerne sprechen über philosophische Zweifel, die sich bilden können, während man den Pfad des spirituellen Lebens beschreitet. Und morgen haben wir noch ein anderes Thema.
Zunächst aber,
im Krishna-Bewusstsein behandeln wir oder lernen wir ein spezielles Gebiet des Wissens, welches als Sambandha bekannt ist. Nämlich die Beziehung, die ein jedes Lebewesen zu Krishna hat. Jedes einzelne Lebewesen hat eine glückselige Beziehung zu Krishna. Doch kann es vorkommen, dass wir aufgrund des Missbrauches von unserem freien Willen in die materielle Welt kommen, wo wir eine falsche Identität annehmen. Diese Lash-Identität, diese Lash heißt so viel wie Lüge eigentlich, oder?
Ach, hier haben wir gleich.
diese Lash, die Lash-Identität heißt es in Jugoslawisch, eigentlich diese Lügenidentität bringt uns im Grunde genommen nur Leid. Wir versuchen zwar zu genießen, werden aber in dem Versuch so verstrickt in die verschiedenen Arrangierungen, dass wir letztendlich, wenn wir den physischen Körper aufgeben zur Zeit des Todes, lediglich ein Netz von Verstrickung geschaffen haben, was wir gleich in das nächste Leben mitnehmen, wo wir aufs Neue weiter stricken dürfen. Wenn nun ein solches Lebewesen, was von Körper zu Körper wandert, vom Glück begünstigt ist, trifft es auf einen spirituellen Meister und bekommt von dem spirituellen Meister Unterweisung in dem Vorgang, der das Lebewesen zurück nach Hause, zurück zu Gott bringt. Nun, während dieses wir dieses spirituelle Wissen vom spirituellen Meister erhalten, bekommen wir zunächst einmal ein theoretisches Verständnis. Wir sammeln die Information an und behalten sie dann theoretisch. Nach einer gewissen Zeit werden wir überzeugt von dem, was wir erst einmal theoretisch akzeptiert haben, und noch weiter auf der langen Route der Selbstverwirklichung treten irgendwann einmal Verwirklichungen ein. Doch auf all diesen Stufen, das heißt Theorie, Überzeugung und Verwirklichung, kann es noch vorkommen, dass wir wieder zum Fall kommen, weil wir unseren freien Willen missbrauchen, wie wir es ursprünglich getan haben. Eine Form der Hürden, die sich da ergeben kann, die uns dazu führen, unseren freien Willen aufs Neue zu missbrauchen, sind Zweifel. Es gibt verschiedene Zitate in der Bhagavad Gita, wo auf diese Zweifel eingegangen wird. Das heißt, man mag sich schon auf dem Pfade des hingebungsvollen Dienstes befinden, wenn man aber nicht volles Vertrauen entwickelt, das heißt Zweifel, kommt man zu Fall und geht wieder zurück zu Geburt und Tod in dieser materiellen Welt. Für die zweifelnde Seele, so heißt es an anderer Stelle, gibt es kein Glück zu erlangen, weder in diesem noch im nächsten Leben. Und Krishna sagt, weil Zweifel, wie gesagt, so eine schwere, so ein schweres Hindernis darstellen können, zu Arjuna: Die Zweifel, die aufgrund von Unwissenheit in deinem Herzen entstanden sind, sollten mit der Waffe des Wissens zerschlagen werden. Bewaffne dich mit Yoga, stehe auf und kämpfe. So diese Zweifel, und das ist das Interessante, die uns also vom Pfade des Krishna-Bewusstseins abbringen können, entstehen bis zur Stufe der Befreiung. Das ist eben, was ich ausdrücken wollte. Selbst wenn wir theoretisches Verständnis in Überzeugung umgewandelt haben und Überzeugung schließlich einmal in Verwirklichung ausgereift sind, solange wir nicht befreit sind von der materiellen Ebene oder vom materiellen Geist, werden sich Zweifel bilden. Im Kampf gegen Zweifel möchte ich heute einige Waffen euch präsentieren und hoffe, dass ihr sie aufnimmt in euer Waffenarsenal, sorgsam putzt und ölt, ab und an schärft und vor allen Dingen gebraucht. Zunächst einmal gibt es Zweifel, die man mit dem intellektuellen Weg, auf dem intellektuellen Weg bekämpfen kann. Mit dem intellektuellen Weg meine ich, dass wir die Zweifel, die wir haben, erstmal zum Vorschein bringen. Dass wir nicht schüchtern sind, uns die Zweifel anzuschauen und einfach dran vorbeizugehen, sondern dass wir sie mal formulieren. Und dass wir ihnen dann gute Argumente gegenüberstellen. Ich möchte jetzt mal zwei Beispielfälle von einem inneren Kampf gegen Zweifel aufbringen, indem ich zwei typische Zweifel an das Licht eurer Aufmerksamkeit bringe und einige mögliche Antworten darauf gebe. Es wird sich die Atmosphäre kurz ein wenig bewölken, es wird dunkel werden im Tempelraum, aber keine Angst, Shishirada Madan Mohan sind da und werden uns helfen, diese Unwissenheit zu zerstören. Zweifel Nummer 1. Krishna-Bewusstsein scheint mir einfach nur eines von vielen Weltreligionen zu sein. Oder vielleicht besser Weltmythologien. Es wird hier von Göttern gesprochen. Die Leute im Krishna-Bewusstsein haben eine Schöpfungstheorie und eine Theorie vom Leben nach dem Leben. Ist das nicht einfach nur eine relative Ansicht? Warum soll Krishna-Bewusstsein so gut sein? Es gab schon immer Menschen, die sich ein Bild von Gott gemacht haben, in dem Versuch, die Welt zu erklären, das Leid zu schmälern und so weiter und so fort. Und viele, viele Ansichten, man braucht ja nur in den Geschichtsbüchern zu lesen. Sind diese Religionen nicht am Ende einfach nur menschengemachte Schöpfung? So spricht Zweifel Nummer 1. Jetzt wollen wir versuchen, in der Folge den intellektuellen Weg zu nehmen, also Und wir wollen uns diesen Zweifel stellen. Aha, du meinst also, Krishna-Bewusstsein sei eine relative Angelegenheit? Sei so etwas in Indien, dass sich die Leute mit dem Sonnenbrand und dem Dhoti zurecht spekuliert hatten? Und denkst, es ist eines von vielen mythischen Erklärungen des Versuchen der Welt? Gut, jetzt möchte ich dir darauf Antworten geben. Zunächst einmal verwechselst du den Begriff, den das Krishna-Bewusstsein wählt, nämlich Dharma, mit einer Mythologie. Dharma bedeutet an und für sich, wenn wir den klassischen Begriff von Immanuel Kant herbeiziehen wollen, das So-Sein, das Ding an sich. Wasser ist immer flüssig, das Dharma des Wassers ist es, flüssig zu sein. Zucker ist immer süß. Wenn es salzig ist, ist wahrscheinlich kein Zucker, diese weißen Krümel, sondern Salz. Nicht? Also, wir können eine Sache an ihrer Eigenschaft erkennen. Was ist nun das Dharma der Seele? Dienst zu leisten. Wir sind nicht Gott, sondern wir sind winzig klein. Und wir müssen entweder unserem Körper dienen, der Nation dienen, unseren Wünschen dienen, unseren Launen dienen. So, Krishna-Bewusstsein sagt, dieser Dienst in der materiellen Welt ist zeitweilig, die eigentliche Aufgabe der Seele ist es, Gott zu sehen. Es ist das Dharma. Also mit Dharma meinen wir etwas ganz Universales, genauso wie Wasser auch in, sagen wir mal, auf Tahiti fließt und flüssig ist, so ist auch das Dharma der Seele schlechthin überall in allen Situationen Dienst zu leisten. Das ist etwas Universales, ein universales Prinzip und nicht irgendeine, sagen wir mal, spezifische Mythologie, nicht eine Erklärung. Dann möchte ich dir eines sagen, mein lieber Zweifel, Nummer 1. Meinst du, dass der Mensch der Maßstab aller Dinge ist? Meinst du, du kannst über Gott und über Krishna so einfach befinden? Hat der Mensch die Sonne erschaffen? Hat er die Planeten erschaffen? Hat er die Zeit erschaffen? Hat er das Leben erschaffen? Hat er den Tod erschaffen? Und hat er Kontrolle über all diese Dinge? Meinst du nicht, dass du ein bisschen demütiger werden müsstest, Zweifel Nummer 1, und erkennen solltest, dass es eine absolute Herrschaft Gottes gibt, über die in den Vedas auf universale Weise gesprochen wird? Siehst du nicht, wie universal die Definition Gottes in den Veden ist, nämlich Janma Jasya Yataha, aufschreiben wir das jetzt, Janma Jasya Yataha, die Ursache aller Ursachen. Das ist die Definition Gottes. Ist das etwa eine Mythologie? Ist das etwa relativ? Was könnte eine bessere Definition für Gott sein als die Ursache aller Ursachen? Nun, Gott zu verstehen, dazu musst du verstehen, dass er letztendlich unvorstellbar ist. Es gibt für dich bestimmt Dinge an Krishna, die du nicht sofort verstehen kannst. Du kannst verstehen vielleicht, dass Gott die Ursache aller Ursachen ist, aber nicht, dass er eine blaue Hautfarbe hat und den Govardhan-Hügel emporhebt oder so etwas. Das kannst du nicht verstehen. Aber meinst du, Gott ist verständlich für dich? Zweifel Nummer 1. Gott hat unbegreifliche Kräfte und unbegreifliche Eigenschaften. Nun, ein weiterer Punkt, den wir unserem Geist, in dem sich Zweifel Nummer 1 breit gemacht hat, sagen können, ist, dass Gott sich seit unvordenklicher Zeit in Schriften, in Erfahrungen und in Wundern offenbart hat. Es besteht kein Grund für uns, die offenbarten Schriften zu befolgen, denn seit unvordenklichen Zeiten haben Menschen durch das Befolgen dieser Schriften, eben dieser Schriften, Krishna erkannt, so wie er ist. Krishna erklärt, macht diesen Punkt in der Bhagavad Gita, indem er sagt, Wende dich wie die Alten diesem unsterblichen Pfad des Yogas zu, denn in der Vergangenheit haben viele große Seelen durch Wissen über mich transzendentale Liebe zu mir erreicht. Also da besteht kein Grund zu zweifeln, denn es gibt Schriften und vor allen Dingen Erfahrungen. Und Krishna wirkt Wunder. Also macht sich der Welt des Menschen bekannt. Nun, wie steht's denn mit anderen Religionen, fragt jetzt Zweifel Nummer 1. Willst du sagen, dass ihr das einzige Wahre haben? Nun, Krishna-Bewusstsein anerkennt andere Religionen, lehrt jedoch noch mehr. In dem Gottesbild, was das Krishna-Bewusstsein lehrt, sind alle anderen Religionen automatisch drin enthalten, nämlich Paramatma, Brahman und Bhagavan. Yes. Es ist eine nicht sektiererische Wissenschaft, wie es so schön heißt, Bhagavad Dharma. Vor einiger Zeit habe ich einmal eine Diskussion geführt, wo Zweifel Nummer 1 auch gegenwärtig war in seiner er saß mit auf dem Hintersitz oder besser auf dem Vordersitz des Autos. Ich war nämlich auf dem Hintersitz. Ich fragte einen Religionsprofessor, sagen Sie einmal, glauben Sie, dass Gott den Menschen erschaffen hat oder der Mensch Gott erschaffen hat? Was ist Ihre Ansicht? Ja, sagte der Professor, das ist eine gute Frage. Das kann ich jetzt nicht so sagen. Nach der vedischen Richtung, Zweifel Nummer 1, hat Gott den Menschen erschaffen. Der Gott ist nicht anthropomorph, der Mensch ist theomorph. Also dieses Wortspiel ist vielleicht manchen, die nicht gerne zur Universität gegangen sind, nicht so klar. Ich werde es nochmal Deutsch sagen. Anthropomorph heißt, dass sich der Mensch ein Bild von Gott geschaffen hat. Und Theomorph heißt, dass sich Gott ein Bild vom Mensch geschaffen hat. Mensch ist also nach Gott geschaffen worden oder von Gott geschaffen worden. Und nicht Gott vom Menschen. Was sagst du nun? Zweifel Nummer 1. Ja, danke. Jetzt habe ich erstmal ordentlich was zu knabbern an deinen Argumenten. Lass mich mal darüber nachdenken. Gut, Zweifel Nummer 1, wenn du wieder was hast, melde dich bei mir. Das ist also der intellektuelle Approach. Wir wollen aber noch Zweifel Nummer 2, der sich hier schon gedrängt hat und ungestüm gegen die Tür bollert, zur Frage, zum Wort kommen lassen. Gut, sagt Zweifel Nummer 2. Ich habe eben zugehört, Satchidananda Swami. Ich akzeptiere, anders als dieser blöde Zweifel Nummer 1, dass es eine göttliche Kraft gibt, die außerhalb der Sinne und des Geistes ist. Aber warum soll ich jetzt nochmal den ausschließlichen Standpunkt der Vaishnavas in Indien akzeptieren, dass Sri Krishna die höchste Persönlichkeit Gottes ist? Bedeutet das, dass andere Religionen falsch sind? Ich habe Angst, dass wenn ich Krishna-Bewusstsein befolge, dann werde ich ein Sektierer. Jetzt antworte ich auf Zweifel Nummer 2. Erstmal Zweifel Nummer 2 hast du überhaupt nicht zugehört. Du sagst das gleiche nochmal, was Zweifel Nummer 1 gesagt hat. Das ist nämlich meistens die Natur von Zweifeln. Man hat sie schon tausendmal beantwortet, aber sie kommen auf neue Art und Weise wieder. Das bringt uns zu einem sehr interessanten Punkt, während wir uns mit Zweifeln beschäftigen. Nämlich zum Teil wollen die gar nicht die Antwort hören. Deswegen habe ich das jetzt mal so gemacht wie hier. Die wollen gar nicht. Man will sich gar nicht Krishna hingeben. Das ist das Motiv dahinter. Man kann argumentieren und argumentieren. Der Geist will einfach in Maya bleiben. Fertig. Deswegen ist ein Gutteil der Zweifellösung einfach, dass man, wie soll ich mich ausdrücken, geleitet wird. Spirituelle Erfahrung machen. Ich möchte jetzt einfach mal Zweifel Nummer 2 tadeln und sagen, du hast nicht zugehört, aber weil du so stur bist und unzufrieden wirst, wenn ich jetzt dich ganz und gar ignoriere, werde ich jetzt nochmal ein Argument sagen. Ich möchte sagen, wie nicht sektiererisch Krishna-Bewusstsein ist, wie offen es für alles ist, indem ich einen Bhagavatam-Vers zitiere, in der einfach das Dharma das, noch einmal definiert wird. Die höchste Beschäftigung für die Menschheit ist die, durch die der Mensch liebenden Dienst zum transzendentalen Herrn erlangen kann. Solcher hingebungsvoller Dienst muss unmotiviert und ununterbrochen sein, um das Selbst völlig zufriedenzustellen. Ja, sagt Zweifel Nummer zwei. Also jetzt hast du mich ganz schön agitiert. Ich sehe, dass ihr universal seid. Ihr sprecht von den höchsten Beschäftigungen für die Menschheit, nämlich hingebungsvollen Dienst. Ihr spricht von nicht motiviert sein und von ununterbrochen. Man soll nicht nur ein Freizeit-Hare Krishna sein. Gut und schön. Und ihr spricht dazu, das selbst völlig zufriedenzustellen. Gut. Aber warum diese Rituale? Das ist, was mich stört. Warum den Strich auf die Nase? Den Tilak? Warum verbeuge ich mich, wenn ich in den Tempel gehe? Warum darf ich nicht mit der linken Hand essen, sondern muss das immer mit der rechten tun? Mal so, würde ich sagen, ist viel interessanter. Und warum überhaupt einen Guru annehmen? Ich kann das doch selber machen, alles. Und so weiter. So macht der Geist sagen. Wir könnten hier jetzt ordentlich sprechen. Ich möchte hier einfach mal Zweifel Nummer zwei so ein bisschen in die Ecke nehmen. Ich nehme dich jetzt mal nicht so ernst. Setz dich hin. Heute Abend gibt es wieder Prasadam, da wirst du auch zufriedengestellt. Bei diesen spezifischen Fragen muss der Devotee sich Kenntnis aneignen, warum das so ist. Was bedeutet der Tilak zum Beispiel? Das signalisiert, dass mein Körper ein Tempel Gottes ist. Man nennt das auch Urdhva Puntra, der Pfad, der nach oben geht. Der Pfad der Erleuchtung. Es hilft mir, der ich in ein bedingtes Leben führe, mich an Krishna zu erinnern. Warum der Dhoti? Das fragte mein Vater Srila Prabhupada. Ja, aber warum muss mein Jung denn so ein Flattergewand anziehen? Nicht? Und mein Vater, Srila Prabhupada antwortete, Sie können Krishna bewusst werden in Schlips und Kragen. Also mein Vater merkte, es kommt nicht so drauf an. Aber warum denn ziehen wir uns einen Dhoti an? Adi Shesh, warum ziehst du dir so einen Dhoti an? Kannst du uns da helfen? Erinnert einen an Krishna. Ist übrigens auch eine zeitlose Mode. Dhoti und Sari wurde seit Anbeginn gezogen. Einfach Gewänder. Sieht, ich würde sagen, es hilft einem, einfach zu leben. Das sind Farben, die übrigens eine gute Bedeutung haben. Dieses Safran, was ihr hier seht, ist durchaus, wie soll ich mich ausdrücken, bedeutsam. Es inspiriert den Geist, Zölibatär zu leben. Wusstet ihr das? Der Geist, der diese Farbe sieht, wird sehr positiv, erfrischt. Wir glauben nicht an die schwarze Farbe eines Mönches, hat nicht die gleiche Wirkung auf den Geist. Dies erfreut und erfrischt den Geist, und so dass man mit großer Freude spirituelles Leben praktizieren kann. So, wenn Zweifel sind an äußeren Formen, dann sollte man gutes Wissen darüber sich aneignen, und man sollte diese durch die Waffe des Wissens zerstören, wie es Krishna sagt. Nun, die Waffe des Wissens, die bekommen wir, wenn wir regelmäßig in den transzendentalen Schriften lesen und studieren. Wir sollten versuchen, das transzendentale Thema aus allen Standpunkten her zu erörtern. Während wir lesen, können uns folgende sieben Fragen helfen, das Gelesene besser zu behalten und besser aufzubewahren in unserem Geist. Zunächst einmal sollten wir, wenn wir lesen, uns fragen, was ist der Hauptpunkt dieses Verses Und worum geht es? Wenn ihr beim Lesen diese einfache Meditation anstellt, werdet ihr das Lesen viel fruchtbringender machen. Wenn ihr einmal diese Frage stellt und sie euch beantwortet, werdet ihr einen Punkt haben, über den ihr täglich, über den Tag hinweg nachdenken könnt. Zum Beispiel haben wir heute, als wir mit Peter zum Harinam fuhren, vorgelesen aus dem Srimad Bhagavatam über Selbstgenügsamkeit. Und da wurde ein schöner Punkt gemacht, den wir im Gespräch dann noch ein wenig hervorgehoben haben, nämlich, dass es nicht möglich ist, mit materiellen Sinnen glücklich zu werden, weil die materiellen Sinne nur die spirituellen Sinne bedecken. Man muss ein bisschen Verzicht auf der materiellen Ebene üben und kommt dann zu der Ebene, wo man geläuterte Sinne hat, man kommt zu der Ebene der spirituellen Sinne und erfährt dann Ekstase. Wie Peter immer sagt, das ist ja ekstatisch. Das kommt da, da kommt man dann hin. So, wenn wir das gelesen haben, habe ich nochmal das getan, was ich eigentlich immer tue beim Lesen, den Hauptpunkt mir verdeutlicht und auch anderen, wir haben dann darüber gesprochen gemeinsam, ein wenig, und es wurde sehr, jetzt erinnere ich mich immer noch daran. Es ist nicht, dass das mal, das ist was passiert. Wenn ihr etwas liest, aber wenn ihr nicht selbstständig denkt, ist die Gefahr da, dass das Gelesene versinkt und ihr es vergesst. Also nach jedem Text, den ihr lest, haltet ein, es kostet nur 30 Sekunden und fragt euch, was ist der Hauptpunkt? Werdet wie Diamantensucher, die wirklich sich da durchwuseln, bis sie den Hauptpunkt haben. Dann, zweite Frage. Was für andere wichtige Punkte wurden erwähnt? Das werde ich jetzt nicht kommentieren, das ist klar. Dritte Frage. Das ist etwas, was ältere Devotees sehr gerne tun, aber auch junge Devotees tun können. Sie sollten noch einmal, wenn Sie den Text nicht so gut verstehen, oder sagen wir, wenn Sie den Text besser verstehen wollen, zur Wort-zu-Wort-Übersetzung zurückgehen. Wenn man die Wort-zu-Wort-Übersetzung liest, kriegt man manchmal noch spezielle Einsichten. Das wird ganz besonders klar, wenn ihr euch im sechsten Kanto die Rätselfragen von Narada Muni an die Hariyashvash durchliest. Weil die sind so mysteriös, diese Fragen, dass selbst die Fragestellung zum Teil unklar für einen ist, der nicht so absolut fit in der Philosophie der Vedas ist. Wenn man aber dann in die Sanskrit-Übersetzung, also Wort-zu-Wort-Übersetzung geht, versteht man das sehr deutlich. Dann jetzt die vierte Frage, die ich persönlich als die wichtigste Frage halte. Gibt es irgendwelche Sätze oder vielleicht auch Paragraphen, Abschnitten, die mich ganz besonders berühren, weil sie ganz besondere Relevanz für mein Leben haben? Ihr werdet sehen, wenn ihr diese Frage stellt und auf der Suche nach der Antwort seid, werdet ihr sehr glücklich werden. Ihr werdet merken, wie Krishna zu euch spricht. Damit verbunden möchte ich dem aufmerksamen Leser von Prabhupads Bücher einen Tipp geben, dem Leser spiritueller Literatur. Seht mal, wenn wir lesen, ist das für uns nicht einfach nur ein der Gedankengänge oder eine mehr oder weniger Pflicht, die wir als spirituelle Menschen auf uns nehmen, nämlich die Heiligen Schriften zu studieren. Sondern das Lesen sollte von jedem betrachtet werden als eine Möglichkeit, Antworten zu kriegen und Inspiration zu erhalten. Bevor ihr deswegen lest, sprecht ein kurzes Gebet zu Krishna. Sagt mal, lieber Herr, ich möchte jetzt lesen, ich möchte aber dich treffen und deinen Wunsch erkennen, während ich lese. Wenn ihr diese Haltung annimmt, was will jetzt Krishna von mir? Kriege ich eine Inspiration oder kann ich vielleicht eine Instruktion, eine Unterweisung kriegen? Werdet ihr mit geöffneten Augen lesen. Ihr werdet nicht mehr eine Kette von Worten, die wie eine Karawane in euer Bewusstsein ziehen haben, sondern ihr werdet merken, wie Schätze euch mehr und mehr offenbaren. Fünftens, wenn ihr also überlegt, hat das eine spezielle Relevanz? Sagt mir das was? Trifft das auf mich zu? Könnt ihr euch eine fünfte Frage stellen? Kann ich an irgendetwas denken, was ich zu diesem Thema schon einmal irgendwo anders gelesen habt? So wie ihr diese Frage stellt und über diesen Punkt meditiert, werdet ihr plötzlich Bezüge entdecken zu bereits Gelesenem. Ihr werdet plötzlich die Schriften, die ihr gelesen habt, werden offen vor euch da liegen. Ihr werdet sie anders verstehen. Mit anderen Worten, wir möchten hier nicht, wir sprechen inzwischen vom aktiven Lesen. Ihr werdet sehen, wenn ein Punkt eure besondere Aufmerksamkeit behandelt, zum Beispiel ihr lest, wenn der Geist nicht auf Krishna gerichtet ist, ist er immer unzufrieden. Dann denkt, das trifft ja direkt auf mich zu. Also vierte Frage. Ich bin öfters mal unzufrieden. Also es wird hier gesagt, der Geist, der muss auf Krishna gerichtet werden. Habe ich denn dazu irgendetwas schon mal gelesen? Ich möchte jetzt das Beispiel geben. Ja, es wird im 9. Kanto des Srimad Bhagavatam vom Ambarish Maharaj erzählt, der seinen Geist immer auf Krishna gerichtet hat. Wie genau hatte er das eigentlich getan? Also es heißt ja, dass man den Fußstapfen großer Seelen folgen sollte. Also muss ich jetzt herausfinden, wie er das gemacht hat, damit ich diesen Fußstapfen folgen kann. Und schon seid ihr im 9. Kanto, lest Ambarish Maharaj durch, plötzlich merkt ihr, ja, der hatte seine Sinne in Krishnas Dienst beschäftigt. Das war sein Tipp. Dadurch, dass der ständig was tat für Krishna, dachte er an Krishna, und oh, das ist ja jetzt gut, also das werde ich mir jetzt merken. Und schon seid ihr drin im Thema. Versteht ihr, die Vani, das heißt, die Schriften sind Vani, das heißt, Krishnas Unterweisung und die Unterweisung großer Heiliger, sind nicht nur mehr ein Buch für euch. Das Buch ist transparent geworden. Siehe da, es ist eine Kutsche geworden, in das ihr einsteigt, in die ihr einsteigt und die euch bringt zu einer neuen Verwirklichung. Ist das verständlich, Hangsu? Bisschen Poet, aber du weißt, was ich meine. Nicht? Es ist nicht nur mehr ein Buch, sondern es ist ein Mittel geworden, Unwissenheit zu überwinden. Sechste Frage. Gibt es irgendetwas, was ich nicht verstehe? Hierzu möchte ich einen wichtigen Punkt machen. Wenn wir mit Devotees sprechen, sollten wir verstehen, dass jeder Devotee eine einzigartige Persönlichkeit ist und uns helfen kann. Wir sollten mit ihnen sprechen über Krishna-bewusste Themen. Und sehr einfach ist es zu sprechen mit Devotees, wenn man einfach, sagen wir mal, über Themen spricht, die man nicht verstanden hat. Man kann sagen, ich habe jetzt neulich das gelesen, das habe ich überhaupt nicht verstanden. Und der Devotee wird sofort sagen, also das ist mein Verständnis. Sofort wird er redelustig oder, wie sagt man, redebegeistert werden. Und sagt, setz dich jetzt mal hin, hast du schon Prasadam gehabt, jetzt sprechen wir mal. Und hier ist eine siebte Frage, die jeder machen kann, wenn er es möchte. Yes. Wenn wir beim Lesen irgendwelche Punkte geben, wo Unterweisungen gegeben werden für aus dieser vedischen Kultur, dann sollten wir diese Punkte uns notieren und sie zu einer Liste tun, die unser Verhalten reglementiert. Was ich damit meine ist, angenommen wir lesen, dass man zu Krishna niemals kommen sollte, ohne ein Geschenk mitzubringen. Dann zum Altar, zu einem Tempel niemals kommen sollte, um ein Geschenk mitzubringen. Dann nehmen wir das in unsere Liste auf und nächstes Mal, wenn wir kommen, bringen wir ein Geschenk mit. Eine Spende oder eine Blume oder ein Glas Honig. Ich habe zum Beispiel Honig aus Italien mitgebracht, was auf unserer Farm gemacht wurde. Ja, vielleicht schmeckt es gerade bei deinem Buch an. Hoffentlich schmeckt es ihnen auf alle Fälle. So kann man sich eine Liste machen. Oder es heißt, wenn man einen Sanyasi sieht, soll man ihm Ehrerbietung darbringen, sonst soll man am Morgen den Tag über fasten. Okay, besser. Ich schreibe mir das auf, dass ich nicht fasten muss. Das ist ja leidvoll. Nicht? Und so können wir langsam ein bisschen kultiviert werden. Krishna-Bewusstsein muss man kultiviert werden. Ich hatte eine Verwirklichung gemacht, für die ich Hangsu danken möchte, als ich ihm in Berlin war, zu sprechen über das Zählen der Heiligen Name. Und da sagte er, ja, das ist eine ganz feine Sache, man soll mal zum Tempel kommen. Ja, Hangsu sagte, kannst du doch nicht mehr ein bisschen mehr sagen. Und dann kam noch irgendwas so. Da habe ich gedacht, ja, unsere Devotees werden erfolgreicher werden im Leben, wenn sie ein bisschen mehr ein Gentleman werden. Auf die sensiblen Gefühle der Zuhörer eingehen, ein bisschen mehr sprechen und so weiter und so fort. So, diese Verwirklichung habe ich Hangsu zu verdanken. Ich möchte mich an dieser Stelle sehr bedanken dafür. So, wenn wir nun Zweifel haben. Also ich möchte jetzt überleiten. Ich sprach von der vedischen Kultur. Wir alle sind in der westlichen Kultur groß geworden und werden zum Teil Zweifel haben, die wir aus diesem Kulturkreis mitbringen. Wir haben ja bestimmte Dinge gelernt, zum Beispiel von Seiten der Wissenschaft. Wenn wir hören, in Srimad Bhagavatam wird die kleinste Zeiteinheit angegeben als die Zeit, die die Sonne braucht, um über ein Atom zu passieren. Dann müssen wir uns fragen, wie soll das funktionieren und wie soll das gemessen werden? Deswegen war ich heute Morgen sehr froh, wie Peter eine Erklärung gegeben hat mit der Lichtgeschwindigkeit so weiter. So, für diese Zweifel, oder wir hören, der Mond soll angeblich weiter entfernt sein von der Erde als die Sonne. Nicht? Für diese Zweifel und ähnliche Zweifel gibt es in unserer Bewegung ein Institut. Das heißt das Bhaktivedanta Institut, das sich aus hochqualifizierten Wissenschaftlern, die auch bei Kami-Konferenzen gegenwärtig sind, zusammensetzt und die gute Bücher darüber geschrieben haben. Zum Beispiel mechanistische und nicht-mechanistische Wissenschaft. Ich selber habe in meiner Sammlung viele Artikel, die aus dem Englischen ins Deutsche übersetzt worden sind. Und wenn ihr bestimmte wissenschaftliche Fragen habt, zum Beispiel, wieso wir sagen können, die Seele ist verschieden von Materie, gibt es hieb- und stichfeste Argumente aus diesem Bereich, die das ganz deutlich illustrieren. Oder wir haben vielleicht Philosophie studiert und sind noch ein bisschen, sagen wir mal, noch nicht aus der Vergangenheit rausgekommen, liegen noch in den Windeln der westlichen Philosophie, dann können wir Ravindra Swarup lesen oder andere Devotees. Auf alle Fälle, was ganz gleich, was für Zweifel wir haben, wir können sprechen mit Devotees. Nun, die Natur von Zweifeln wird in der Bhagavad Gita sehr schön behandelt. Und ich möchte nochmal das Gleiche erklären, was ich vorhin auch erklärt habe. Zweifel haben manchmal eine Grundlage, die wir nicht immer so verstehen, die wir nicht immer auf der, sagen wir mal, Zweifel haben eine nicht intelligente Grundlage zum Teil. Sie sind zum Teil einfach sehr einfach und primitiv und sind vorgeschoben vor ganz grundlegenden Urtrieben, die eigentlich, wenn wir sie einmal entdeckt haben, nicht viel verschieden sind von den Trieben, die auch die Tiere vorantreiben. Das ist da. Deswegen, weil ich möchte das ein bisschen erläutern. Es gab einmal einen Heiligen, der in tiefer Gottesversenkung da war und der vergaß, dass er im Körper war und deswegen so neben der Straße an einen Baum gelehnt war, in völliger Ekstase. Er war völlig, völlig versunken und völlig zu vertieft. Nun, er saß da den ganzen Tag und auch noch im Morgengrauen, als plötzlich ein Dieb vorbeikam und sagte, oh, der hat wahrscheinlich auch geklaut, er hat auch gestohlen, aber hat zu hart gearbeitet in der Nacht, deswegen liegt er jetzt schlafend gegen den Baum gelehnt. Die Polizei wird ihn bestimmt fassen, aber ein Glück, ich bin ein Dieb, der noch bei Kräften ist, ich werde jetzt laufen und die Polizei oder die Verfolger abhängen. Kurz danach kam ein Betrunkener vorbei und er sah den Heiligen gegen den Baum gelehnt mit großer und der kein Zeichen von äußerem Bewusstsein zeigte. Und der Trinker sagte, ach, trink, Bruder, du hast ja zu viel getrunken, jetzt bist du gegen den Baum gefallen und ging wankend weiter nach Hause. Die dritte Person, die vorbeikam, war ein Heiliger, ein Devoti. Und er sah den Devoti und merkte, der ist ja auf der Stufe der Bhava, der ekstatischen Liebe zu Krishna. Wunderbar. Mein Leben ist erfüllt. Jetzt habe ich endlich mal einen wirklichen Gottgeweihten gesehen. Und dieser Devoti setzte sich neben den anderen Devoti und chantete sanft den Hare Krishna Mantra und genoss die gute Gemeinschaft. Versteht ihr, was ausgedrückt werden soll? Unsere Wahrnehmung ist von dem Wissen, was wir haben, von dem Bewusstsein, was wir haben, abhängig. Manchmal kommen Zweifel, die wir haben, einfach daraus hervor, dass wir einfach total auf der mentalen oder sinnlichen Ebene sind. Das ist sehr oft so. Krishna berichtet darüber in der Bhagavad Gita, indem er sagt, dass nur jemand, der seine Sinne beherrschen kann, spirituelles Wissen verständlich ist. Jemand, der seine Sinne nicht beherrschen kann, kann spirituelles Wissen nicht verstehen, weil er auf der Ebene eines Tieres ist. Habt ihr das schon mal überlegt? Der Trinker konnte den Heiligen nicht verstehen, weil er einfach ein Besoffener war. Oh, das hätte ich jetzt nicht sagen sollen. Gerade spreche ich darüber, dass man ein Gentleman sein. Ein Betrunkener war. Nicht? Der Dieb konnte den Gottgeweihten nicht erkennen, weil er ein Kleptomane war. Mensch, der es nicht gelernt hat, nach den regulierenden Prinzipien des spirituellen Lebens zu leben, wird auch nicht spirituelles Wissen oder Krishna oder die Gottgeweihten verstehen können und deswegen Zweifel haben. Nun, ihr mögt euch fragen, wieso oder wie können wir, das kommt noch ein bisschen später, Vertrauen ist also notwendig auf dem spirituellen Leben, besprechen. Jetzt geht es. Etwas, was von vornherein, also ich möchte jetzt gleich darüber sprechen, wie kann man Zweifel zerstören, aber hier kommt es mir nochmal darauf an, den vorher gemachten Punkt noch einmal ein bisschen klarer darzustellen. Seht einmal, wie jeder Pfad offeriert auch das Krishna-Bewusstsein ein bestimmtes Experiment. Es heißt dort, chante Hare Krishna und du wirst Krishna-bewusst. Es heißt dort, esse einfach Prasadam und du wirst Krishna-bewusst. Komm zum Morgenprogramm, diene Krishna und du kommst dazu, eine spirituelle Verwirklichung zu machen. Diese Pfad sollten wir alle anwenden. Hier werden Mittel und Wege aufgezeigt. Wir können ein Experiment machen und zu einer Verwirklichung kommen. Nun, Srila Prabhupada sagt, dieses Vertrauen, was alle Zweifel beantwortet, kann in der Gemeinschaft mit Devotees erzeugt werden. Diese Gemeinschaft von Devotees wird allen von uns helfen, denn die Gottgeweihten sind einfach lebende Beweise dafür, dass Krishna-Bewusstsein gut ist. Dadurch, dass sich die dass es einfach nur Geweihten gibt, die sich wohlfühlen im spirituellen Leben, wird uns automatisch Krishna gezeigt. Und wenn wir fortgeschrittene Gottgeweihte sehen, reine Gottgeweihte, ist das so wie ein Fernglas, was wir aufsetzen, welches uns hilft, die Sterne am Himmel deutlich zu erkennen. Ich möchte euch aus meinem persönlichen Erleben oder Leben im Krishna-Bewusstsein einen kleinen Tipp geben, den ich immer sehr hilfreich empfand. Ich bin immer zu Devotees gegangen, älteren Devotees, mit denen ich eine gute Beziehung aufgenommen habe. Ihr werdet sehen, ältere Devotees in unserer Bewegung freuen sich über nichts mehr, als wenn jüngere Gottgeweihte kommen und mit ihnen sprechen wollen über Philosophie. Dafür sind wir da. Manchmal denken die jüngeren Devotees, ach, die älteren Devotees sind so beschäftigt und haben so viel vor, ich kann nicht zu denen gehen. Das ist ein Irrtum. Unsere Aufgabe ist, die uns vom Prabhupada gegeben ist, ist den jüngeren Devotees zu helfen und für sie da zu sein. In dem Augenblick, wo wir das nicht tun, denken wir, unser Leben ist nicht erfüllt. Prabhupada sagte zu den Predigern, was nützt es, wenn man immer zur Außenwelt geht und predigt und predigt und predigt, aber nicht die eigenen Devotees inspiriert und hält und fördert und weiterbildet. Nicht? Also, das ist das Gute am Krishna-Bewusstsein. Hier gibt es große Persönlichkeiten, große Seelen, die immer zugänglich sind für uns, die auf uns warten. Es ist eine große Familie. Ist das nicht beruhigend zu wissen? Nun, ein anderes Gebet, was wir machen können, ist, dass wir zu Lord Nrisimhadev beten. Bitte, Lord Nrisimhadev, erscheine in unserem Herzen und vertreibe unsere Unwissenheit, sodass wir durch deine Barmherzigkeit furchtlos werden im Kampf ums Dasein in der materiellen Welt. Lord Nrisimhadev kann wenn wir beten zu Lord Nrisimhadev, wird er in unserem Herzen erscheinen und die Unwissenheit vertreiben. Die größte Furcht, die wir haben müssen, ist nicht, kriege ich genug zu essen oder ist für mich gesorgt. Was passiert, wenn ich ins Krankenhaus wenn ich krank werde, ist deine Krankenversicherung da? Die größte Furcht, die wir haben müssen, ist Unwissenheit. Dass wir nicht aus Unwissenheit, aus Maya heraus handeln und den Pfad des spirituellen Lebens wieder verlassen. Oder einfach für lange Zeit auf der mentalen Ebene sind. Oder sogar sündigen und die Prinzipien brechen. Das ist die größte Schwierigkeit, die wir haben. Dafür sollen wir zu Lord Nrisimhadev beten. Es gibt ein sehr schönes Gebet. Om Namo Bhagavate Narasimhaya Namo Namaste Tejate Jase Avir Avir Bhava Vajanaka Vanjatam Stakama Shayan Randa Randa Tamo Grasa Grasa Om Swaham Swaham Avayam Avayam Admani Vuyashta Om Shwam. Da ist alles drin. Kann man nachschlagen, wenn man will, im fünften Kanto unter dem Indexverzeichnis Om Namo Bhagavate Narasimhaya. Gebete und ein ehrliches Gespräch mit Krishna. Krishna, ich bin so einer Lunke, bitte helf mir. Mein Zweifel Nummer 1 habe ich geschafft, Zweifel Nummer 2 auch, aber jetzt ist Zweifel Nummer 3 da und Zweifel Nummer 4 wird auch noch kommen. Bitte hilf. So, Krishna wird dann erscheinen. Ein anderer Punkt ist, während wir, wenn wir Zweifel haben, sollten wir Krishna-Bewusstsein weiterhin genauso ausführen wie damals, als wir keine Zweifel haben. Wir müssen dann einfach handeln aus einer Pflicht heraus. Denn durch die Ausführung, auch wenn wir es mit einer Pflichtbewusstsein tun, werden diese Zweifel nach und nach vergehen. Das ist das Wunderbare am Krishna-Bewusstsein. Seht mal, dieses Tempelleben ist nicht nur ein Placebo. Placebo ist ein Fachausdruck aus der Medizin. Da gibt man jemanden, der eine schwere Krankheit hat, einfach einen Tropfen Eau de Cologne, ein Parfum, auf einen Zuckerwürfel und dann schluckt er das. Und man sagt, das ist die beste Medizin, die wird dich so auf der Stelle heilen. Und am nächsten Morgen ist er gesund. Das gibt es. Denn viele Krankheiten sind psychosomatisch. Das heißt, sie beruhen auf einer Emotion, einer Einbildung, ein kleinen Knacks da oben, zu Deutsch gesagt. So, wenn man ihm also positiv sagt, hier, extra eingeflogen aus Johannesburg für dich, die beste Medizin, die es gibt, dann und die schenke ich dir auch noch. Du bist mir viel wert, deswegen kriegst du sie geschenkt. Und ach, es gibt noch Leute, die sorgen sich für mich. Gut, muss ja werden. Und am nächsten Morgen ist es weg. So, eine andere, wenn wir manchmal sehr im Argen liegen, hilft uns eine Pilgerfahrt. Pilgerfahrt zu einem heiligen Ort. Wir können zum Beispiel pilgern zu diesem wunderschönen Tempel hier und werden sofort ein neues Leben erfahren. Jedes Mal, wenn ich persönlich hier bin, verändert sich mein Leben hundertprozentig. Es ist einfach so ein Nektar. Ist es nicht, Peter? Wenn man schon nur im Umkreis von 5 Kilometern ist, dann vibriert der ganze Körper und man denkt nur noch Jaina Shinga, Dev Jaya Madan Mohan und so weiter. Es ist einfach ein heiliger Ort, der einen erheben kann. Oder wir können auch nach Vrindavan reisen, das so wunderschön gelegen ist an der Yamuna, wo die Wellen der Yamuna an dem weißen Sand der Yamuna am weißen Sand des Ufers spielen und wo man das Flöten der den Schrei der Peacocks hört, nicht, und so weiter, und das Wabeln der Bienen, nicht, da kann auch im Geiste dahin gehen. Anyways, wenn man spürt, man ist ein bisschen auf der, sagen wir mal, grundlegenden Ebene, oder wie sagt man so schön in Hochdeutsch, man kriegt auf den Zahnfleisch, dann sollte man einen heiligen Ort aufsuchen. Getis, Tempel, Devotis. Man sollte rauskommen aus seiner eigenen Bedingtheit. Der nächste Punkt ist, man sollte Gemeinschaft pflegen mit guten Devotis. Nun, ein anderer Punkt ist, man sollte Zweifeln vorbeugen. Durch ein gutes, spirituelles Leben, wo man einen regelmäßigen Sadhan hat. Man sollte nicht abschweifen vom Pfade des spirituellen Lebens. Man sollte vorsichtig sein, was man liest. Nicht Bücher weltlicher Indologie zum Beispiel, wo alles auf die relative Ebene runtergezogen wird. Oder man sollte nicht Fernsehen schauen, wo Stallone Elvis Presley mit dem Judo-Wurf in den nächsten Teich befördert oder was weiß ich für ein Quatsch sich anschauen, nicht? Man kann vorbeugen, indem man nicht Maya einen Raum eingibt. Man sollte niemals mit Mayavadi-Philosophie zu tun haben und nicht sich mit weltlichen, mit Kinos beschäftigen und dergleichen mehr. Denn was da indirekt so rüberkommt, neben dem ganzen Abenteuer, neben den Informationen, ist ein Ethos. Ich lebe zur Sinnbefriedigung. Das ist mein erklärtes Ziel. Oder das ist das erklärte Ziel des Lebens. Und so macht man einfach wieder von diesem spirituellen Ebene herunterkommen. Einmal als ein Gottgeweihter Prabhupada verschiedene Zweifel offenbart hat, die er hatte, schrieb Prabhupada zurück: Darf ich dich fragen, ob du regelmäßig deine 16 Runden auf den Beats chantest? Deine Zweifel kommen, weil dein Geist Tricks mit dir macht. So wird, oder weil der Einfluss Mayas dich infiltriert hat, sodass du nicht mehr den regulierenden Prinzipien folgst und nicht mehr regelmäßig die Namen chantest, ohne Vergehen zu machen. Prabhupada sagte also, Zweifel können zerstört werden, wenn die Krishna-Sonne in unserem Herzen aufgeht, durch das Chanten und durch das Befolgen des Wirtanfades. Es heißt in den Schriften, dass dort, wo Krishna ist, keine Dunkelheit existiert. Ist genauso wie, wenn die Sonne am Tage aufgeht, dann wird die Dunkelheit zerstreut. Krishna sagt, höre nun, wie du mich frei von allen Zweifeln vollständig erkennen kannst, indem du völlig über mich bewusst den Geist auf mich gerichtet Yoga praktiziert. Hier gibt Krishna letztendlich die Waffe gegen Zweifel. Er sagt, völlig, du musst dir bewusst sein über mich. Du musst den Geist auf mich richten und du musst Yoga praktizieren. Das heißt, Tätigkeiten ausführen im hingebungsvollen Dienst. Krishna-Bewusstsein kann erlangt werden von einem Menschen, der Vertrauen hat und fest an Krishna glaubt. Jemand wird ein Mensch mit Glauben genannt, der weiß, dass einfach durch Krishna-Bewusstsein die höchste Vollkommenheit erlangt werden können. Dieses Vertrauen wird durch die Ausübung des hingebungsvollen Dienstes erlangt und dadurch, dass man Folgendes chantet: Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Dadurch wird der Schmutz im Sretzka, das ist wahrscheinlich gar kein jugoslawisches Wort, im Herzen zerstört und das reine Krishna-Bewusstsein, was schon drin enthalten ist, wird voll zum Ausdruck kommen. Durch diesen Prozess wird Krishna erscheinen und die Unwissenheit vertreiben, wie ein Blitz, der aus der Wolke hervorgeschossen kommt. Hare Krishna. Ich möchte hier das Seminar, was eigentlich eine Vorlesung geworden ist, beenden. Ich stelle fest, ich hatte mir eigentlich vorgenommen, ich brauche einfach mehr Zeit. Jedes meiner Präsentation braucht genau eine Stunde und 5 Minuten, habe ich jetzt mal abgemessen. Für so ein Seminar bräuchte ich aber mehr. Ich muss da einfach noch mal mit Arjuna das neu planen, dass ich an eine Stunde und 30 Minuten habe. Das lässt sich einrichten. So, wir können leider keine Fragen dazu stellen, aber das macht nichts. Ihr könnt euch Fragen, die ihr hierzu habt, aufschreiben und merken, sodass wir morgen bei der Morgenvorlesung vielleicht darauf eingehen können. Ich hoffe, dass ich mit den Ausführungen ein paar Punkte berührt konnte, die für euch relevant sind und dass ich euch helfe, frei von Zweifeln Krishna-Bewusstsein zu praktizieren. Sita Prabhupada ki jai, Sisi Radha Madana Mohan ki jai, Gaura Premananda Hari Hari Bol.